Und nun wollen wir heute Abend über Krankheit reden. Warum ich das tue, das aus dem besonderen Grund, weil ich das nächste Mal noch viel, viel mehr über Heilung reden will. Aber das hängt natürlich zusammen, das kann man nicht ganz trennen. Es ist ja immer wieder komischerweise schwierig, das ins rechte Lot zu bringen. Wie ist das eigentlich, krank sein und gesund sein? Wir hatten eine Zeit, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich studiert habe, da hat es also geheißen, als ich da drüben am Bobsach im sogenannten damals Pfarrseminar war, heute ist es Sprachenkolleg, da haben meine Kollegen gesagt, das Gebet ist ein Selbstgespräch des Menschen. Einer ist heute Schuldekan, das war denen heute überzeugend, das ist ganz süß, das ist ein Stück Selbstversenkung. Der Yoga macht es ein bisschen anders und die Christen machen es so. Dann sind wir der Meinung, Gott hört Gebet und machen die Erfahrung, er hört wirklich Gebet. Auf der anderen Seite bin ich damals auf den Killesberg gegangen, in der großen Halle, wo Tommy Hicks, der große Pfingstevangelist, gesprochen hat. Ein toller Auftritt, wie er kam, auf der Bühne mit allen Liedern unterstützt. Und dann kam er, der Chor hat gesungen, ist er nicht wunderbar, ist er nicht wunderbar, ist er nicht wunderbar. Und dann ging der Vorhang auf und dann kam er wunderbar heraus. Und dann hat er gesagt, ich habe den Auftrag heute Abend, alle, die wollen, gesund zu machen. Und vor mir saß eine Frau mit einem mongoloiden Kind. Und dann hat er gesagt, und ich verspreche dir, ich mache dich gesund. Und die Frau ging mit dem Kind wieder nach Hause. Das war mongoloid. Und das hat mich seitdem einfach beschäftigt. Da gibt es dieses und dieses, die einen leugnen alles und die anderen, die sehen das so. Und jetzt wollen wir einfach mal auf die Bibel zurückgehen. Ich habe ja ein Büchlein rausgegeben, wo Zeugnisse drin waren von sterbenden Menschen vor dem Tod, du zum Leben hindurchgedrungen, da habe ich hinten noch aufgenommen von dem alten Prälaten Hartenstein. Ein Wort, das er geschrieben hat in einer schweren Krankheit. Und da schreibt, erinnert er gleich am Anfang an Paracelsus. Und ich habe es auch wieder vergessen gehabt, bloß wie ich das Büchlein selber, mein eigenes, wieder in die Hand nahm, wurde ich daran erinnert, dass er sagt, der Paracelsus hätte gesagt, die Krankheit sei ein persönliches Reden Gottes mit einem Menschen. Also die Krankheit hat auch für einen Christen eine Bedeutung, dann wenn sie Gott einem nicht wegnimmt. Gott redet da mit einem Menschen. Und wir werden merken, die Heilung gibt Gott und die Krankheit gibt Gott. Und wenn sie Gott gibt, dann wissen wir nicht, wie lange er sie uns gibt. Und wenn er sie uns wegnimmt, dann kann sie Gott lebenslang geben und Gott kann sie uns im Nu wegnehmen. Aber er ist der Souverän, er ist der Chef, er allein entscheidet und nicht wir. Wir können das nicht durch unser Gebet machen, sondern er ist doch Herr, der allein weise ist, dem allein die Ehre gehört. Noch ein Wort jetzt mal zur anderen Seite. Man muss sich nach allen Richtungen abgrenzen. Wir leben in einer modernen Welt. In der modernen Welt hat die Technik und die Wissenschaft alles ermöglicht. Sie hat alles uns in die Hand gegeben. Wenn man sich mal vorstellt, was in unserer Zeit alles möglich wurde, Geschwindigkeit, Flug zum Mond. Wir können heute unfruchtbare Frauen können Kinder gebären und was alles möglich ist. Jetzt, wie wir da unten im Allgäu waren, da haben wir gehört, dass da eine ganze Hochgebirgswanderung war, mehrere Tage, über 2000 Meter, mit lauter Leuten, die alle ein anderes Herz drin haben. Herzverpflanze. Die machen mehrtägige Wanderungen im Hochgebirge, über 2000 Meter. Das war ein Testversuch, aber da, ich weiß nicht, wie viel das waren. Das gibt es heute schon, dass man wieder eine Hochleistung wieder treibt, die alle ein fremdes Herz haben. Also hätte ich nicht zugetraut, was die Medizin kann. Enorm, was man in der Schmerzlinderung kann. Vor ein paar Jahren war das ja noch furchtbar, wenn man miterlebt hat, wie Menschen im Schmerz gelitten haben. Man hat wirklich viel geleistet, Frau Apothekerin. Enorm, was ihr alles könnt mit eurer Medizin und was ihr tut. Aber da wurde ich erinnert in einem Buch von Paul Müller. Wir haben es jetzt nicht mehr am Büchertisch, aber man kann es mal wieder hertun. Das war der Mann, der 30 Jahre schon berufsunfähig war, Studienrat in Häslach lebte. dass er sagte, er glaube, jede Generation hätte eine Portion von Leiden und Schmerzen. Und wenn man das verdränge durch den Fortschritt der Wissenschaft, dann käme es an der anderen Ecke wieder hoch. Ja, komisch, dass ganz neue Krankheiten heute entstehen. Oder er verweist auf das Entstehen der seelischen Krankheiten. Je mehr wir den körperlichen Schmerz besiegen, kommt er auf eine andere Ecke wieder raus. Das ist eine Vermutung von Paul Müller, das ist eine menschliche Vermutung, das ist keine biblische Wahrheit. Aber mir hat es zu denken gegeben. Was ist das eigentlich? Jede Generation muss sich mit der Krankheit auseinandersetzen. Da ist die gottlose Welt, die sagt, der Fortschritt wird die Krankheit besiegen, von wegen. Was AIDS wirklich ist, das ahnt die Welt noch nicht. AIDS, das ist durch kein Mittel zu besiegen. Wenn das möglich wäre, über irgendwelche Prävention, durch irgendwelchen Schutz, sich vor AIDS zu schützen, kennen Sie Afrika nicht. Es gibt ja immer so dumme Leute da. Wir haben auch von einem Kirchenrat aus München jetzt eine Postkarte bekommen, bei Hilfe für Brüder. Wir geben keinen Pfennig mehr, wenn sie nicht einen Lastwagen von Kondome nach Afrika liefern. Die kennen Afrika nicht. Hat überhaupt keinen Wert. Weil Afrika ganz anders ist. Können sie gar nicht dort irgendwo. Das ist auch nicht das Problem. Die wollen ja Kinder. Und die Unmoral können sie so auch nicht besiegen. Und die Krankheiten, die seelischen Erkrankungen kommen in großer Zahl. Das Leiden ist gegeben. Wir müssen uns mit dem Leiden auseinandersetzen. Und nochmal die Frage, ist nicht bloß so, dass die Ungläubigen leiden? Ja, dann wären alle Leute gläubig. Das ist einfacher als ein Medikament zu schlucken dann. Denn das, wenn das so einfach wäre, wenn man wirklich sehen könnte, dass die Gläubige reich wären und dass die Gläubige nie krank würden, dann wäre die ganze Welt christlich. Sondern in Wirklichkeit ist ja gerade so, dass die Gläubigen oft besonders tief durch Leiden geführt werden. Und wenn Sie jetzt fragen, stimmt das? Gehen Sie bloß kirchengeschichtlich mal entlang. Wir haben es letztes Mal schon bei der Anfechtung gesprochen. Luther mit seinen schweren körperlichen Leiden, Calvin. Extra so Büchle dabei, haben wir früher mal im Leiden bewährt und bewahrt vom Hans Bruns. Wenn man es bloß mal aufschlägt, Gerhard Hirstegen war 40 Jahre krank, der konnte oft gar nicht aus dem Bett aufstehen. Der gesegnete Liederdichter, wunderbarer König, wie heißt das da, Hirstegen, die schönen Versenkungslieder, Liebe Jesu. Krank, körperlich schwer leidend. Ludwig Hofacker, nehmen Sie beim Ludwig Hofacker die Krankheit weg. Hiller, sprachlos. Richtig. Man kann es entlang gehen. Paul Müller, dieser gesegnete Mann, wir hatten ihn bei einer Hofer-Konferenz am Rollstuhl mal hochheben lassen. Gar nichts Rhetorisches, sondern als Kranker hat er so viel mitgegeben. Ich glaube, es war der Höhepunkt der ganzen Hofer-Konferenz, weil er krank war. Ich erzähle ja immer gern von der Großmutter vom Kultusminister Wilhelm Hahn, die Lala Hahn, wo ein Mann damals, ist im Baltikum gewesen, zu dem Evangelisten Traugotthan kam, der war überall in Deutschland bekannt, der Vater, der Großvater Traugotthan, und sagte, ich komme gerade von ihrer Frau, die war so schwach, die hat kaum was reden können, aber das war mehr als 100 Predigten von ihnen. Das kennen Sie, dass Kranke einem mehr mitgeben als Gesunde. Und deshalb kann es doch nicht wahr sein, dass ich dann sage, Krankheit will Gott nicht. Gott will nicht, dass wir krank sind. In diesem Büchlein drin, ich kann jetzt nicht alles zitieren, bloß wer mal weiter schaffen will, ist auch das von dem Johann Tobias Beck drin, dem großen Bibeltheologen von Tübingen im letzten Jahrhundert, der ja Frau und Kinder verloren hat und der dann sagt, ich habe so viel erlebt in diesem Leiden, dass wenn Gott hier heute mir meine Frau und die Kinder wieder zurückgeben würde, ich aber die Erfahrung im Tausch hergeben müsste, die Erfahrung, die ich, die geistliche Erfahrung, die ich gemacht habe, ich wüsste nicht, was ich wählen würde. So viel habe ich empfangen im Leiden. Das ist der kühnste Satz, den ich überhaupt je gehört habe vom Leiden, von dem Johann Tobias Beck. Aber das war kein leichtfertiger Schwätzer. Und das ist ausführlich in diesem Büchlein beschrieben, wie er dann andere Trauernde und Kranke getröstet hat. Ich habe an meinem Krankenbüchlein von einer gichtkranken Frau, die da im offenen Abend gelebt hat, oder im Mädchenwerk einiges zitiert, was so eine Frau dort erlebt hat und weitergibt. War mir auffallend im Lexikon, wenn man mal zuerst sucht nach dem Wort Krankheit und in meinem Bibellexikon kommt zuerst Kraft und Kreuz. Und zwischen Kraft und Kreuz ist die Krankheit, alphabetisch, ist ganz lustig. Aber so gehört es irgendwo rein. Zwischen Kraft und Kreuz, es ist eine Form des Weges, den Gott einen führt und wo Gott Leute schickt. Aber jetzt gehen wir mal in die Bibel hinein. Was ist das, was uns die Krankheit so fremd macht? Wo taucht sie zuerst auf? Das ist im Sündenfall 1. Mose 3. Zur Hand nehmen. Es gibt in der Welt des Paradieses erst mit der Sünde des Menschen Krankheit. Sie ist hineingekommen in die Welt als eine Folge der Trennung von Gott. Und an der Krankheit merken wir, dass wir nicht mehr im Paradieszustand leben. Das ist schlimm, aber das ist auch was Gutes, dass man das merkt. Und da kann eine ganz einfache Krankheit einen schon so nerven und dorthin führen, dass man sich seines Standes wieder bewusst bin. Du bist von Erde und sollst zu Erde werden. Du bist ein Mensch, der zerfällt. Jetzt, was ist eigentlich die Krankheit? Die Krankheit ist eine Selbstzerstörung der Natur. Was sind sie? Denken Sie an jedes Krebsgeschwulst. Es ist eine Selbstzerstörung der Natur. Plötzlich wuchert irgendetwas und macht sich kaputt. Das können Sie, oder auch jeder Brand oder jeder Nerv, der abfault in Ihrem Zahn. Und er geht nicht mehr in den geordneten, heilenden, göttlichen Kräften. Das ist in der Tat so. Und das wird einem schwer. Jetzt habe ich heute Mittag das gleiche Thema bei unseren Senioren behandelt. Und es ist ja interessant, wenn die da sitzen und man mal sagen muss, im Hebräischen, im Alten Testament ist das Wort für Krankheit eigentlich schwach werden. Da verlieren wir unsere ursprüngliche Kraft. Und wir leben ja mit jedem zunehmenden Tag unseres Lebens aus diesen Kräften der Jugend. Und die werden immer weniger und je älter wir werden, es kommt nie mehr zurück. Sonst kann immer nur weniger werden. Ich kann auch meine Kraft nicht wieder zurückgewinnen. Mein erster Punkt, und der ist mir jetzt einmal wichtig, ist, dass Krankheit natürlich Schuld sein kann. Krankheit kann Schuld sein. Ein Strafleiden. Warum? Wenn einer zu viel Alkohol trinkt, dann kriegt er eine kranke Leber. Das ist Schuld. Man kann in vielen Stücken seine Gesundheit ruinieren. Man kann sich Raucherbeine holen. Dann kann man sich in vielem auch eine Krankheit selber produzieren. Da muss man was ganz Natürliches auch fassen. Also ist gar keine Frage. Trotzdem hat Jesus ja ganz klar eine Verrechnung von Krankheit und Schuld gewährt. Wo ist denn das? Johannes 9. Beim Blindgeborenen. Johannes 9. Da fragten die Jünger im Vers 2 Jesus: Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jetzt müssen Sie wissen, die Meinung, dass Krankheit eine Folge von Sünde ist, wenn Sie mal vom ersten Fall absehen, den ich erwähnt habe, ist natürlich, kann es schuldhaft sein. Aber wenn Sie mal von dem absehen, woher kommt der Gedanke, dass Krankheit eine Folge der Strafe Gottes ist? Das ist normalerweise ein Denken, das das Heidentum hat. Weil das natürlich immer gut ist und sagt, ja, der Behinderte da drüben, der muss aber böse gewesen sein. Bei den Hindus auch so schön, da war er im Vorleben böse, jetzt muss er büßen. Und ich bin ja gesund, ich bin ja kräftig, das ist so eine Religion der Gesunden. Aber wenn Sie ins Krankenhaus gehen und einmal die Leute sprechen, die normalen Menschen um uns, dann werden Sie bei allen fast einen Satz hören, bei 90%, womit habe ich das verdient? Und dann frage ich mich, ja, meinen Sie, dass wir das verrechnen können? Die Gute ins Töpfchen und die Schlechten ins Krüpfchen und die Gesunden, die sind lieb und die anderen sind böse. Das ist ein absurdes Ding, aber offenbar spuckt es in unserem Hinterkopf noch überall rin, dass die Krankheit irgendwo was ist vom Verdient. Und deshalb, eigentlich hat man das nicht verdient. Wie meine Großmutter so schweren Mundkrebs bekam, haben die Leute in Hülden gesagt, hat das die Frau das kriegt, wenn ich das mit meiner Gosch kriegt hätte, die Bauern gesagt. Aber da meinen wir immer, der Böse kriegt das, das ist eine Strafe. Also das ist im Volk drin, nicht in der Bibel. In der Bibel widerspricht Jesus dem, dass ich Krankheit verrechnen kann. Und dann sollten wir es auch nie tun. Hier heißt es, nein, Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Natürlich kann ich Erbgut schädigen, aber von dem Sonderfall geht Jesus mal nicht aus und sagt, im Normalfall kann ich Krankheit und Schuld nicht verrechnen. Sind alle Menschen schuldig, aber es gibt Leute, die nie mit der Krankheit oder wenig mit der Krankheit zu tun haben und andere haben umso mehr von früher Jugend an zu tun. Also ist es mal klar, Krankheit ist nicht verrechenbar mit Schuld. Wir haben nur einmal in der, oder relativ selten in der Bibel, Dinge, wo man direkt sagt, da war es auf die Schuld hin, das Kind, das die Batseba einst nach dem Ehebruch mit David geboren hat, das ist ja gestorben. Da gibt es so ein paar Stellen, nicht? Und das ist ja fast ein Hinweis auf Sühneleiden Jesu. Wenn Sie mal die Stelle genau dort lesen. Ich habe auch da die Erläuterungen in der Erklärungsbibel geschrieben, bewusst darauf hingeschrieben. Das ist ein ganzer Sonderfall. Sonst, Sie dürfen also in der Bibel nie behaupten, das sei sonst in der Bibel eine Verrechnung zwischen Schuld und Krankheit. Das nicht. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die Krankheit dient dazu zur Läuterung. Paul Müller hat das schöne Bild geprägt, dass, er war ja ein Naturforscher, ein Paläontologe, das ist dieser kranke Mann, der so an Multiple Sklerose litt und schon 1945 als junger Mann in den Ruhestand gehen musste. Er hat gesagt, die Kristalle bildet die Natur unter Hochdruck aus Kohlenstoff oder was. Die Chemiker wissen es bei Ihnen besser. Und das, so etwas kann nur unter Druck gebildet werden. Und so sei es auch, im Leiden werden besonders wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Und Gott muss in dieser sündigen Menschheit, alle Menschen sind Sünder, muss das manchmal machen. Und wenn so ein Ludwig Hofacker damals nicht gegeben hätte, durch sein Leiden wurde der von Gott dorthin geführt, dass er für seine Zeit hat was hineinschreien können, was alle anderen oberflächlichen Leute nicht entdeckt haben. Krankheit dient zur Läuterung. Zur Läuterung. Also, jetzt denken Sie wieder an das biblische Bild, wie man das Material, das Metall in der Hitze dorthin bringt, dass sie einen verschiedenen Schmelzpunkt haben und sich das Gold von der Schlacke trennt. Und dass in unserem Glauben das Bewährte des Glaubens offenbar wird. Und jetzt beobachten Sie mal Ihr Leben. In Ihrem Leben war es immer so, dass in den kranken Zeiten, fast immer, Sie viel, viel näher bei Gott waren. Einmal fängt man wieder an, Gott zu suchen, man fängt zu fragen, was ist mein Leben. Darum wird in der Bibel grundsätzlich die Krankheit als heimsuchende Gnade Gottes auch akzeptiert. Es bleibt ein Stück des Sündenfalls, an dem wir aber alle teilhaben, jeder Mensch mit seinem Fleisch. Es gibt überhaupt niemand, dessen Leib nicht alt wird. Sprech, wenn einer sagt, ja, aber ich nicht. Jeder hat damit zu tun, mehr oder weniger. Aber die Krankheit dient als Läuterung. Schlagen Sie auf, 2. Könige 20, Vers 7. Also 1 bis 7 eigentlich die Geschichte, wie der König Hiskia krank wurde. Und der Jesaja sagt, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Und er betet zum Herrn. Und dadurch, durch seine Umkehr zu Gott, nimmt Gott ihm die Krankheit weg. Nun war das bei Jesaja so, und das macht Gott sicher bei vielen ähnlich, aber er macht nicht immer alles gleich. Gott hat verschiedene Möglichkeiten, in der Krankheit zu handeln, aber das macht er auch. Und ich habe das oft erlebt, dass bei Menschen das passiert ist, wenn sie innerlich Dinge auch in Ordnung gebracht haben, dass Gott das Leiden wegnehmen kann, weil das, was er damit wollte, erreicht ist. Jetzt weiß ich nie, was Gott bei mir vorhat. Kann man nicht sagen. Verstehen Sie? Wenn er mir Krankheit schickt. Aber das ist auch möglich. Er kann es auch wegnehmen, weil er einen durch das Leiden dorthin führen wollte. Wenn es im Psalm 103 heißt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, ist das Erleben da auch so gewesen, dass Gott ja wirklich sich um diese Nöte des Leibes und der Seele annimmt. Darf ich wieder ein Bild gebrauchen, das auch Paul Müller geprägt hat. Paul Müller hat so Blätter vervielfältigt. Paul Müller hat nur so einen kleinen Freundeskreis gehabt. Und ich habe auch irgendwann mal das Blatt geschenkt bekommen. Ich bin froh, dass ich mir es in einem Ordner unter Krankheit abgeheftet habe. Da hat er lauter Beispiele aus der Natur, wo das mit den Kristallen kommt. Und dann sagt er zum Beispiel mal, man muss doch bloß in der Natur sehen, dass Pflanzen, Giftpflanzen wie Fingerhut, die Tollkirsche oder der Eisenhut, sehr gefährliche Pflanzen, Heilmittel sind, wenn sie in der richtigen Dosierung kommen. Und genau so macht's Gott. So wie er die Natur geschaffen hat, benutzt er auch das, was eigentlich für mich Gift ist. Und Krankheit ist Gift. Benutzt er, damit es mir zum Segen dient. Und das Bild hat mir ungemein gefallen mit diesen Giftpflanzen, die ja bei den Herzerkrankungen eine ganz große Rolle spielen. Durchs Gift therapiert man einen Menschen, wenn es richtig dosiert ist. Und ich kann nur Gott bitten, Herr, jetzt dosier das so. Im Neuen Testament, Jakobus 5, ist ja die wichtige neutestamentliche Stelle, wie wir mit Kranken handeln sollen. Übrigens, das ist nichts Veraltetes, sondern seit 20 Jahren handeln wir hier in der Gemeinde auch so. Komischerweise wollen viele Kranke in der Gemeinde nicht. Dass wir Gebetsgruppen unten haben, hat ja den Grund, dass wir auch über Kranken beten wollen. Die meisten Kranken wollen das aber nicht benutzen. Ich habe schon manchmal Worte gehört, dass Kranke zu mir sagten, ich glaube nicht ans Gesundbeten. Nein, Gesundbeten ist was Sektierisches. Aber dass man über Kranken beten, ist eine Pflicht vom Jakobus. Und wenn wir getrennte Gebetsgruppen haben in Männern und Frauen, dann liegt es daran, es gibt auch Krankheiten, die man vielleicht nicht so in Gegenwart des anderen Geschlechtes gern erwähnt. Und dann ist es auch ganz gut. Und dass man wirklich hier konkret in der Bruderschaft für Krankheiten beten kann, auch für Operationen, wir haben das auch immer wieder getan. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Muts? Der singe Psalmenvers. Was ist 13? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Fritz Grünzweig bemerkt in seinem Kommentar dazu, es ist auf keinen Fall etwas dagegen einzuwenden, wenn einer auch das noch will, die Salbung mit Öl. Ich bin auch der Meinung, dass damit gemeint ist, Öl war damals Arznei, wer soll die Arznei nehmen und damit beten? Also beides richtig gebrauchen, aber wenn einer jetzt Wert drauf legt, ihn auch noch mit Öl zu salben, würde ich sagen, falsch kann es gar nicht sein. Bloß ich glaube nicht, dass es an diesen Handlungen liegt, sondern das Gebet, und da steht ja, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wieder, es steht nicht da, dass er gesund werden muss, aber es steht da, dass es besser wird. Und es steht da, dass gleichzeitig mit dem Gebet auch eine seelsorgerliche Aussprache verbunden sein muss. Und wenn wir die Krankenbesuche wichtig nehmen, ist das so unwichtig, ob sie da Flasche Saft mitbringen oder Blumenstrauß, sondern wichtig ist, dass sie dem Kranken und dem ihm verbundenen Menschen die Möglichkeit geben, dass er in seiner Krankenzeit jetzt was mit Gott bereinigen kann. Und beten Sie immer mit Kranken. Manche sind ein wenig beunruhigt, wie das geht, ja über dem Kranken beten. Nochmal, sie sollen sich nicht durch kleine Dinge belasten lassen. Die Matratze war früher ohne Füße. Damals hat man nicht Rotkreuzwagen gehabt und da lag der Kranke da und wenn die kamen, haben die über dem gebetet. Ich glaube nicht, dass eine Haltung gemeint ist, wo jetzt über dem knien muss. Das heißt einfach, mit einem Kranken beten, in der Kranken, man tritt ums Bett, betet drüber. Wir haben es gerne immer auch wieder getan, die Ältesten, ob das nun die Kirchengemeinderäte sind oder sonstige Christen, sie dürfen es auch allein tun, aber man darf auch mehrere dazu rufen, sagen, so, jetzt wollen wir mit dem Kranken beten. Über ihn beten nach Jakobus 5. Und dann heißt, bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Wir reden das nächste Mal noch ausführlich über Heilung, aber natürlich erleben wir das auf Schritt und Tritt. In meinem Amtszimmer mit Krebskranken passiert bei offiziellem Befund und dass nachher kein Befund da war. Nur das ist Wissen. Sie sagen, ich habe noch nie gehört, dass die Gabe gibt. Aber ich habe noch nie gemeint, wir können Gott pressen. Das steht nämlich nicht hier. Sondern das ist Gottes souveräne Freiheit, wie er handelt. Weil es seine Therapie ist, wie er die Dosierung bestimmt. Aber dass die Krankheiten von Gott her nur so lang sind, solange er sie bemisst, das ist doch klar. Und er kann in einem Nu alles wegnehmen. Er kann sie uns aber lassen bis zum Sterben. Also, die Krankheit dient zur Läuterung. Und wenn Sie noch die Stellen dazu wissen wollen, die für uns wichtig sind, dass Sie nicht bloß im Blick auf die Krankheit, 1. Petrusbrief, nicht bloß auf die Krankheit bezogen, sondern für alle Nöte, die uns da sind, die uns da gegeben sind, nämlich die Anfechtungen, steht dort im 1. Petrus 1, Vers 7, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ein Bodelschwing hat doch nur wirken können, nachdem Gott ihm seine vier Kinder weggenommen hat. Hart sozusagen, aber das war Gottes Therapie, da war der Mann zubereitet. Der hat nicht auf der Universität studiert, das hat er auch, aber da hat Gott ihn woanders an dieses Amt hineingeführt. Geläutert. Oder 1. Petrus 4, Vers 12 bis 14. Lasst euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerfährt euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Dazu gehört auch das Krankheitsleiden. Jetzt sehen Sie heute, dass wir Frömmigkeitsströmungen haben, die uns immer Siege erleben lassen. Und das ist eigentlich richtig. Jesus erlebt und lässt uns Siege erleben und Wunder, große Wunder. Aber er will seine Gemeinde in dieser Weltzeit doch noch im Leiden haben, in der Teilhabe seiner Leidensgemeinschaft. Und interessant, dass die großen Aufbrüche immer im Leiden gekommen sind. Diese Leidensscheu, die ja ganz gefährlich ist bei uns, die kommt auch aus dem Wohlstand. Wir wollen gar nicht mehr leiden und sind bloß entsetzt, wenn irgendwas passiert ist. Wir wollen ganz möglichst rasch aus diesem Engpass raus. Und Gott hat oft das ganz anders vor. Früher bei den russischen Gemeinden, wissen Sie ja noch, wie ich immer gesagt habe, wir können nicht bloß einfach beten, Herr, hol sie raus aus dem Gefangenenlager, aus dem Straflager, sondern gib ihnen das mutige Bekenntnis in dieser Situation, dass sie fröhlich dich rühmen. Wir können auch nicht einfach beten, Herr, hol ihn jetzt schnell aus der Krankheit raus, sondern Herr, lass die Krankheit dazu dienen, dass du groß wirst. Das ist unser Ziel. Es kann nicht einfach bloß sein, Herr, mach mich so schnell wie möglich wieder gesund. Nein, Herr, ich möchte dir dienen, lass dein Reich anbrechen in dieser Sache. Die Krankheit ist zur Verherrlichung des Menschensohns, zur Verherrlichung Jesu. Steht sowohl beim Lazarus wie auch bei dem Blindgeborenen da. Gut, also die Krankheit als Läuterung. Nächster Punkt. Sie wissen, ich darf es immer wieder sagen, wenn nachher wieder ein paar kommen und sagen, ich hätte nicht gesagt, dass es Wunder gibt. Doch, Sie haben es jetzt so gehört. Es gibt Wunder. Und Gott tut sie massenweise. Und trotzdem gibt es das, dass Gott uns abhängig hält. Gott kann es gefallen, Leute abhängig zu halten. Hiob. Gott hat das zugelassen, dass Hiob ein Geschlagener war. Oder wenn Sie ein anderes biblisches Bild wollen, der Jakob. Dem hat Gott so auf die Hüfte gehauen, es war auch nicht fair, dass er das ganze Leben hinkte. Jakob hätte sicher gerne wieder aufrecht gehen können. Gott hat es ihm verweigert und sagt, du sollst dich an deinem Hinken erinnern, dass ich mit dir gerungen habe. Und gerade dieses, vielleicht hilft Ihnen das jetzt, so manche, ich weiß ja, wie manche unter Ihnen fast verzweifeln in ihrer Krankheit, ich habe so eine Hüfte, wie der Jakob, sagen sie dann. Und da werde ich dauernd an Gott erinnert. Er hat mit mir gekämpft und er ist stärker geworden. Und wenn Sie es wissen wollen, wo steht das denn im Neuen Testament? Und jetzt wollen wir wirklich das wissen, weil ich das höre und ich weiß, wie oft das mit jungen Freunden, das ist zum Weinen, wenn die jungen Leute kommen, begeisterte Jesusjünger sagen, aber das gibt es überhaupt nicht, dass im Neuen Testament von Kranken drin steht. Doch. Und zwar, das Bekannteste ist ja Paulus mit des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. 2. Korinther 12. Was soll denn das sonst sein? Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. 2. Korinther 12, der Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt, dass ich mich nicht überhebe. Er ist immer ganz schmerzlich an die Grenzen seiner Kraft gestoßen. Die Ärzte haben darüber gerätselt, war es eine psychische Krankheit, war es eine Epilepsie, was war es, was war Nervenleiden. Ist doch egal. Er hat ein Leiden, er hat den Herrn angefleht, 3-mal, Herr, nimm es weg. Und der Herr hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott hält uns abhängig. Gott macht seine Siege nicht mit der Kraft der Jugend, sondern oft genug mit angeschlagenen Menschen, die seine Zeugen sind. Mit angeschlagenen Leuten. Weitere Kranke. Wie? Timotheus mit dem Magengebrauche, ein wenig Wein um deines 1. Timotheus 5, 23. Jetzt gucken wir mal, ob ich sie... Der muss ein Magenleiden gehabt haben und es wurde nicht weggenommen. Hätte ja ihm der Paulus auch die Hände auflegen sollen. 1. Timotheus 5, 23. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. War dann nicht gläubig, der Timotheus, wahrscheinlich, ne? Also, weiter. Wir gehen mal weiter vor. Dann 1. Timotheus 4, Vers 20. Ne? Gibt's nicht. Verzeihung. Da habe ich irgendwas. Entschuldigung. Also, der Paulus schreibt einmal, ich kann jetzt nicht mehr die Stellen alle finden, er hat den Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Hätte mir auch das Hände auflegen müssen und sagen, komm, wir laufen los. 2. Timotheus. Der Trophimus in Milet, krank zurückgelassen. Das war doch für der Paulus schwer, den hat er doch gebraucht. Und er hätte ihn gebraucht. Dann heißt vom Epaphroditus, genauso von seiner Krankheit im Philipperbrief, wird das ausführlich im Kapitel 2 erwähnt. Also, es heißt mal im Neuen Testament, und es sind viele Kranke unter euch. Aber nicht tadelnd, sondern als Trost. Damit man sich um die Kranken auch annimmt und um die Kranken kümmert. Gesundheit ist eine Gabe Gottes, eine wunderbare Gabe Gottes. 3. Johannesbrief. 3. Johannes, der hat bloß ein Kapitel und das Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut geht und du gesund bist. Das war nicht selbstverständlich. Das ist eine Gabe Gottes, mit der auch ein Christ nicht einfach rechnen kann. Das ist ein Wunsch, immer Brief in der apostolischen Zeit, weil die natürlich genauso krank waren. Und darum ist es wichtig, dass ich das erkenne und merke, der Herr kann mich abhängig halten. Und zwar, beim Paulus war das ja so, nehmen Sie mal jetzt das schöne Kapitel 2. Korinther 4 her. 2. Korinther 4. Da spricht er davon, dass er den Schatz des Evangeliums, also Jesus, in einem irdenen Topf aufbewahrt und sagt, unser Körper ist so ein irdenes Gefäß. Ein Gefäß, das kaputtgeschlagen wird. Ein Leib, der so zerbrechlich ist. Wissen Sie, das tut einem ja weh, wenn man älter wird, wenn man sagt, jetzt werde ich pflegebedürftig, jetzt ist mir schon peinlich. Jetzt muss man mich pflegen. Mir war das immer oft schon peinlich nach einer Operation, wenn die armen Schwestern da einen noch waschen müssen und damit alle Geschäfte, die man verrichten muss. Der Mensch ist sowas Zerbrechliches. Da gehört ja fast eine Diskretion drüber gebreitet. Wir stolzen Menschen, die uns sonst so kommen, aber so würdig daher und dann sind wir so ein Häufle Dreck da, gell? Elend, Staub und Asche. Und der Paulus sagt, wenn der äußere Mensch verdirbt, dann wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Er rechnet mit dem Verderben des äußeren Menschen, da meint er das Zerfallen der Schönheit eines Menschen. Und je älter man wird, umso mehr soll der innere Mensch erstrahlen, auch wenn der äußere Mensch immer mehr die Falten trägt, die wollen wir gar nicht leugnen. Ich lasse mein Gesicht nicht liften. Sehen Sie? Das ist doch, weil ich damit leben will, gerade Christen sagen ja, und das Schöne eines alten Gesichtes ist doch, dass etwas anderes aufleuchtet von der kommenden Welt. Genau das ist dort. Paulus gebraucht noch ein anderes Wort, den Leib der Erniedrigung. Den Leib der Erniedrigung. Das ist der vom Sündenfall. Der gefallene Leib, und da sind wir beim letzten Punkt. Die Krankheit öffnet uns den Blick auf die neue Welt. Ich habe heute Abend von der Heilung nicht mehr gesprochen. Und das darf ruhig ein ganzer Abschnitt nächstes Mal sein, wie Gott auch Heilung schenkt. Da steht viel im Neuen Testament drin. Aber es ist doch meist so, dass wir alle mehr oder weniger mit Krankheiten zu kämpfen haben. Und wenn wir an der einen Stelle die Wunde erlebt haben, dann bleiben die anderen Stellen doch noch da. Es ist ja interessant, dass auch all die Geheilten Jesu nachher noch gestorben sind, aber an einer anderen Krankheit. Auch Lazarus starb nachher wieder. Ich habe jedenfalls nicht gehört, dass er heute noch lebe. Also die Heilung schützt mich nicht vor der nächsten Krankheit. Verstehen Sie? Auch die erlebten Wunder schützen mich nicht. Was sagt denn Paulus von dieser Hoffnung? Römer 8, Vers 19 bis 23. Ich habe da immer wieder, wenn ich meine Brille nicht dabei habe, jetzt so Schwierigkeiten, in den kleinen Verszahlen in der neuen Bibel sind so kleine Verse, ich sehe das 19 einfach nicht. Ich muss immer, die Buchstaben sehe ich noch. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, das ist ja an der ganzen Schöpfung zu sehen. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, das ist auch Spüren in der Krankheit. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Gott hat es gemacht, doch auf Hoffnung, die neue Welt. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Und das ist was ganz Wunderschönes, dass die Gemeinde jetzt die Kranken in ihrer Mitte mitträgt und das miterlebt, mitleidend. Die Christen haben von Anfang an die Hospitäler betrieben, nicht weil sie glaubenslos waren. Und auch wenn sie Wunder erlebt haben, war doch so viel zu tun. Und es sind auch die biblischen Krankheiten, die bei uns alle noch da sind. Was waren denn die biblischen Krankheiten? Aussatz war damals verbreitet. Dann diese Beulenkrankheiten, ganz stark, verdorrte Hand, Gicht war sehr viel. Oft merkt man bei der Bibel, dass das oft nur äußerliche Therapie war. Sie haben gar nicht tiefer hineingesehen, haben also meist spricht man nur von den äußeren Symptomen der Krankheit. In den Bibellexika sind da ganz tolle Beschreibungen, ich habe mir sie auch noch rausgeschrieben, es lohnt sich an. Epilepsie war auch verbreitet, Geisteskrankheiten, dann auch Schwindsucht war sehr verbreitet und so weiter. Aber es war ja nur ein Zeichen dieses zerbrechlichen Körpers, dieses kranken Leibes, der da wartete auf Heilung. Und wie war es dann in der Bibel? Da steht ein ganz wunderbares Lob des Arztes drin. Leider nicht in unserer Bibel, sondern in Apokryphen. Hat einer Apokryphen, da ist es den Sirach 38. Sirach 38, Vers 1 bis 15, 15 Verse lang. Hat jemand Apokryphen? Lesen Sie mal ein Stück. Ja. Dankeschön. Also es war ja für so württembergische Pfarrer ein großes Erlebnis, so Synodale, wie die bei dem Bischof Schittimo waren in Tansania. Und da war, was sie in Afrika häufig machen, da machen die einfach in wochentags einen Gottesdienst für die Kranken. Ich habe es jetzt auch wieder in Abidjan miterlebt. Und da tragen sie also die schlimmsten Krankheiten her und beten einfach über den und erleben die tollsten Dinge. Und dann habe ich gesagt, das müsste man ja bei uns auch einführen. Da sagte der Bischof Schittimo so schön, you have the doctors. Gott hat euch ja die Doktor gegeben, aber ich möchte deshalb nicht das Beten wegtun. Denn wir wollen das hören, ich glaube immer in der Bibel muss man sich vor einer Einseitigkeit hören, man muss die ganze Weite des biblischen Wortes hören, das Geschenk der Ärzte nehmen, aber dann zum Schluss noch 2. Chronik 16. Eine Stelle, die wir neulich auch schon hatten bei der biblischen Geschichte, 16 Vers 12. Vom König Asa, der krank wurde an seinen Füßen, Und er suchte in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Also verstehen Sie jetzt, um was geht es? Ich nehme die Ärzte als Gabe Gottes an, aber es darf nicht so werden, dass der weiße Mantel für mich ein göttlicher Fetisch wird. Sondern dass ich in dem Arzt sage, nein, sie haben nur begrenzte Macht für mich. Und ich finde das wunderschön, wenn ich weiß, es sind auch Ärzte, die ihre Grenze kennen und die die Grenze auch offen zugestehen und sagen, wir wissen, dass wir nur tun können, wozu uns Gott befähigt. Nun ist das keine Frage, dass es deshalb ein gläubiger Arzt sein muss, sondern ich weiß, dass ich nicht nur an den Arzt glaube, sondern ich glaube an den Herrn, der mir das Schwere schickt. Und diese Stelle von dem Asa gehört wieder mit zu dem Jesus Sirach. Und es ist auch dann wieder schön, dass wir die Apokryphen haben, weil sie uns auch vor einer falschen Einseitigkeit bewahren können. Nun, haben wir viel entdeckt. Ich glaube, das andere, was wir hier noch zu sagen hätten, das sind dann alles persönliche Dinge, wo man auch da sagen muss, nur das sollen Sie wissen. Das ist der schönste Dienst für uns alle und auch für mich, wenn wir immer mit Kranken über ihre Krankheit beten. Und wenn wir in der Krankenzeit auch das benutzen, Dinge mit Gott in Ordnung zu bringen. Und noch einmal zum Schluss, Gott tut viele Wunder, davon wollen wir das nächste Mal reden, aber ich kann es nicht am Wunder ablesen, was Gott gibt. Gott gibt Wunder und Gott gibt auch Krankheit. Es ist ganz wichtig, dass man so in der ganzen Natürlichkeit sieht. Natürlich ist die Bibel nicht ein Buch, das uns die Krankheit wichtig und lieb macht, so wenig uns die Bibel den Tod wichtig und lieb macht, denn Gott will ja die Krankheit überwinden. In der Offenbarung steht dann, Offenbarung 21, es wird kein Leid mehr sein. Das wird in der Ewigkeit aufgehoben, keine Schmerzen mehr. Erst dort hat das Seufzen ein Ende. Und danach sehen wir uns, und dann, wenn die Schöpfung erneuert ist, nur da ist die Krankheit aufgehoben und überwunden.